Ich begrüße Sie zur November-Ausgabe der Talk Noir. Die Skell-Frauen leben jeden Tag im Schatten des Todes, indem sie das Familienunternehmen für Bestattungen und Ermittlungen in Edinburgh weiterführen. Im dritten Band der Skell-Reihe beginnt die Matriarchin Dorothy eine Beziehung mit dem Polizisten Thomas, nimmt eine jugendliche Untermieterin bei sich auf und Dorothys Hund Einstein findet einen menschlichen Fuß. Sie sah zum obersten Stockwerk des Hauses, zu dem Studio, in dem ihr Schlagzeug stand, wo Abby auf dem Futon schlief, eine ihrer Schülerinnen im Teenageralter, die vor einem Jahr einen Platz zum Pennen gebraucht hatte und dann nicht mehr gegangen war. Und sie dachte an Archie, ihre rechte Hand im Bestattungsunternehmen, der am anderen Ende der Stadt wohnte und sich bald aufmachen würde, zu einem weiteren Tag Särge bauen, Verstorbene einbalsamieren, Leichen für die Aufbewahrung vorbereiten, all die kleinen Dinge zu tun, die es ein wenig leichter mache, mit einem toten Verwandten oder Freund umzugehen, wenn sie nur gut zurechtgemacht waren. Dorothy dachte an ihre eigene Trauer. Nur weil sie eine Expertin bei anderen Leuten war, musste sie ja nicht unbedingt wissen, wie sie mit sich selbst klarkam. Sie registrierte, dass sie immer noch den schwarzen Beutel mit Einsteins Kacke in der Hand hielt. Also ging sie zu der Mülltonne für Hundekot und ließ ihn dort hineinfallen. Sie schaute sich nach dem Hund um, sah seinen schwarz-weißen Schwanz zwischen den Kiefern an der Ecke verschwinden. Dahinter befand sich Sams Coffeebox, die alte, umgebaute Polizeitelefonzelle und die öffentliche Toilette. Einstein schnüffelte immer dort herum. Manchmal raste er hinter einem Eichhörnchen her oder bellte eine Ringeltraube in den Bäumen an. Sie betrachtete eine Weile Gestrüpp und Bäume, aber nichts rührte sich. »Einstein?« Ein Bus rumpelte Brownsfield Place hinunter. Der Van eines Raumausstatters fuhr vorbei und sie entdeckte sofort zwei grammatische Fehler in dem Werbespruch auf der Seite. Zwischen den Bäumen immer noch keine Bewegung. »Einstein!« Sie setzte sich zu den Kiefern in Bewegung, blickte auf den Boden unter ihnen, nur Moos und Nadeln. Je näher sie kam, desto besser konnte sie zwischen die Stämme sehen, aber von dem Hund immer noch keine Spur. »Einstein!« Sie erinnerte sich, wie sie ihn das erste Mal gesehen hatte, sein beunruhigendes Gesicht, als er den Kopf vom Rücksitz eines verunglückten Autos nach vorne streckte und seinen toten Besitzer beschnüffelte. Sie spürte ein Ziehen im Bauch und erkannte, wie sehr sie den Hund und seine frühmorgendliche Verfolgungsjagd ins Herz geschlossen hatte, wie er Schrödinger in dem Versuch, sich bei ihm einzuschmeicheln, im Haus ständig hinterherlief, worauf der Kater nur noch genervter reagierte. Sie war bereits halb zwischen den Bäumen, als Einstein wieder auftauchte und im Takt seiner trabenden Pfoten mit dem Kopf wippte. Zuerst empfand Dorothy Erleichterung, dann etwas anderes. Der Hund hatte etwas im Maul. Hatte er es doch noch geschafft, ein Eichhörnchen zu fangen? Vielleicht war aber auch ein kleiner Vogel aus seinem Nest gefallen. Sie war es eher gewohnt, dass Schrödinger ihr kleine, tote Gaben brachte. Als Einstein näher kam, sah sie die Farbe. Ein helles Pink, etwas rot. Und sie schluckte schwer. Der Hund erreichte sie, sah erwartungsvoll zu ihr auf und hielt das Ding fest zwischen seinen Zähnen. Dorothy spürte, wie ihr wieder übel wurde. »Aus«, sagte sie und zeigte auf den Boden. Einstein schien verunsichert, wollte seine Beute nicht aufgeben. »Aus«, wiederholte Dorothy schärfer. Einstein senkte den Kopf und legte den Gegenstand aufs Gras, schaute mit seinen einen Augen auf und wollte gelobt werden. Dorothy ging in die Hocke und berührte geistesabwesend seinen Kopf. »Braver Junge!« Sie kraulte das Ohr des Hundes und starrte das Ding an. Es war lädiert. Ein Ende war stark angeknabbert. Die Haut grau. Aber es gab keinen Zweifel. Es war ein menschlicher Fuß. Übersetzt von Jürgen Bürger haben auch Tochter Jenny und Enkeltochter Hannah alle Hände voll zu tun. Die mysteriösen Umstände des Todes einer reichen Frau ziehen sie in ein unerwartetes Familiendrama hinein. Darüber hinaus, behauptet Hannahs neuer Kollege, er empfange Botschaften aus dem Weltall. Doch es gibt auch Gründe, sich innerhalb der Familie zu freuen, auch wenn sie besser nicht allzu lange über die Vergangenheit nachdenken. Jenny folgte Dorothy in die Küche. »Mein Gott, Mom, ist das der Fuß?« Mitten auf dem Küchentisch in der Größe und Form eines Fußes lag ein Kackebeutel. »Sorry«, sagte Dorothy, hob ihn am zugebundenen Ende auf und warf ihn mit Schwung auf die Arbeitsfläche der Küche. »Irgendwohin musste ich ihn ja tun, damit der Hund oder die Katze nicht rankam. Wir haben 6 große Leichenkühlschränke.« »Alle belegt.« Dorothy füllte den Wasserkessel an der Spüle und schaltete ihn ein. Jenny sah zu den beiden großen Whiteboards an der einen Wand ihrer Wohnküche hinüber, das eine für die Bestattungen, das andere für die Fälle der Deliktei. Das mit den Beerdigungen war voll, jede Menge Arbeit mit Toten. Auf dem der Deliktei war deutlich weniger los, lediglich eine noch laufende Suche nach einer vermissten Person und ein möglicherweise untreuer Ehemann, heutzutage ihr Alltagsgeschäft. Das Zischen und Rauschen des Kessels wurde lauter, während Dorothy den Tee machte und den Tisch mit einem feuchten Tuch abwischte, wo zuvor der Fuß gelegen hatte. »Prima Hygienekonzept«, meinte Jenny trocken, als sie zum Fenster ging und auf den Brownsfield links hinausschaute. Spät nachmittags und der Park war voll. Familien, Studierende, Touristen, die unerwartete Sonne genossen. Die Asche ihres Dads war doch draußen verstreut und sie stellte sich gerne vor, dass ein Geist ins Gras gesickert war, auch wenn sie so etwas nicht glaubte. Aber wenn sie so etwas jedes Mal dachte, wenn sie aus diesem Fenster schaute, war es dann nicht so was wie daran glauben? Die Arbeit in der Begräbnisbranche hat ihr klargemacht, dass Wahrheit angesichts des Glaubens nicht viel zählte. Bei dem Kram der Deliktei ging es mehr um Wahrheit. Allerdings war sie nicht überzeugt, dass es immer half, die Wahrheit zu kennen. Schrödinger kam herangeschlichen, schlug wie gewöhnlich einen großen Bogen um sie und streckte sich dann in einen breiten Sonnenstrahl, der auf einen Sessel fiel. Der Kater hatte immer noch die drahtige Statur und die verächtliche Grundhaltung seiner Wurzeln als Straßenkatze. Einstein folgte der Katze in den Raum, hob schnuppernd die Nase zu dem Fuß in der Tüte auf der Arbeitsfläche, wedelte dann mit dem Schwanz Schrödinger zu, der ihn ignorierte. Es war im Grunde mitleidserregend, aber beide schienen etwas aus ihrer Beziehung zu ziehen, denn warum sonst sollten sie sie haben? »Ich glaub's immer noch nicht, dass meine Tochter heiraten wird«, sagte Jenny und drehte sich zu ihrem Mom um. Dorothy lächelte. »Ich weiß, unsere kleine Hannah.« Jenny war alles andere als rührselig, was die Ehe betraf. Dafür sorgte schon ein gescheiterter Versuch mit einem Scheißmörder. Aber Hannah und Indy waren grundsolid, so viel stärker als alles, was sie je gehabt hatte. Eine Tatsache, die einen Ausflug von Reue in ihr aufkeimen ließ. Dorothy stellte 2 Becher mit Tee auf den Tisch und setzte sich. »Weißt du noch, wie dein Dad sich im Garten immer auf die Schultern gesetzt hat, als sie noch klein war? Wie sie auf- und abhüpften bei dem Versuch, an die Ringeltauben in den Bäumen heranzukommen? Ich dachte immer, das bringt ihn noch um.« Sie wurde nachdenklich. Die Trauer starb nie, sie schlummerte nur und überraschte einen wie aus heiterem Himmel mit Wellen des Schmerzes. Das Spielen mit seiner Enkelin hatte ihn nicht umgebracht. Das erledigte später ein Herzinfarkt. Spannend, düster, warmherzig, humorvoll. Es steht mehr auf dem Spiel denn je, als die Tochter von Jennys gewalttätigem und flüchtigem Ex-Mann spurlos verschwindet und ein wildes Tier in den Parks von Edinburgh gesichtet wird, sodass die Welt des Cavs schlagartig zu überdrehen scheint.